Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen hier am Montag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf einen Kaffee mit dem Kleinformat hier im Blasmusik-Podcast, bei dem ich mich mit einem Gast über ein spezielles Thema unterhalte. Mein heutiger Gast ist ein alter Bekannter. Er war schon in den Anfangszeiten mal zu Gast und ihr kennt ihn mit Sicherheit alle. Es ist kein geringerer als Christoph Moschberger. Er ist Trompeter der Gruppe Federspiel. Man kennt ihn aber auch von der kleinen Egerländer Besetzung, von Sing Mein Song, von Gregor Meile, Bab und ganz, ganz vielen anderen Projekten, bei denen er schon Trompete gespielt hat. Christoph hat vor kurzem einen neuen Musikband seiner Duette, nämlich den Zweitakter Band 2, veröffentlicht. Und deswegen sprechen wir heute so ein bisschen, aber es soll nicht nur darum gehen, sondern es geht auch um Timing. Also wenn ihr wissen wollt, wie bekomme ich Timing, was ist Timing, wann gruft's denn richtig, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Schnappt euch einen Kaffee und los geht's mit Christoph Moschberger. Du kennst die erste Frage, wie trinkst du deinen Kaffee?
Ja, das ist der falsche Tag heute. Ich bin in einem Hotel und habe so einen ganz generischen Vollautomaten-Kaffee, der halbwegs seine Wirkung zeigt, aber auf kulinarischer Ebene nicht Bestand halten kann. Nee, ich bin ein bisschen eingekippt in das Kaffeethema. Ich habe eine schöne, große, fette Siebträgermaschine zu Hause und mache am liebsten typisch italienischen Espresso. Also genau, den verlängere ich mir manchmal zu einem Americano, dass ich ein bisschen länger was davon habe für das Handling im Tag und trinke auch mal einen Cappuccino, wenn meine Frau einen mittrinkt. Aber ansonsten bin ich irgendwo zwischen Americano, Lungo und Espresso und Cappuccino unterwegs.
Ah ja, wenn du schon so tief in dem Kaffeethema bist, bist du dann auch schon in diese Latte-Art-Sache eingestiegen? Oder ist das noch weit weg?
Nee, also Latte-Art nicht. Ich kann gut aufschäumen und kann, glaube ich, einen guten Cappuccino machen. Aber es ist eher das Zufallprinzip, was da dann oben rauskommt. Manchmal ist es aber tatsächlich ganz schön. Aber ich kann jetzt da keine Teddybärchen drauf zeichnen mit Milchschaum. Das geht nicht.
Nein. Okay, kommt vielleicht noch, wenn du noch mehr in dem Kaffeethema drin bist. Okay. Du hattest mich ja auch angeschrieben und du würdest gern mal ein bisschen auch über Timing sprechen und da kam natürlich gelegen, dass du deine neuen Zweitakter, den Band 2, herausgebracht hast, den ich auch schon anspielen durfte. Wir hatten sehr viel Spaß an Weihnachten.
Ja.
Also war sehr spät, als wir das ausgepackt haben, aber wir hatten sehr viel Spaß damit.
Side-Reading-Test.
Genau,
also das war am Heiligen Abend.
Genau. Grundsätzlich die Frage, warum Band 2? Wahrscheinlich, weil Band 1 gut lief, aber das ist ja meistens nicht der einzige Grund. Es muss einem ja auch meistens irgendwas einfallen und ein bisschen Spaß dabei auch sein, das zu erstellen.
Es hat eh lange gedauert, wenn man ehrlich ist. Also,
das stimmt.
Es ist, ich sag mal, die Leute liegen mir schon lange in den Ohren tatsächlich. Also das Feedback, die Resonanz zu Band 1 war auch wirklich überwältigend gut. Damals. Das hat, glaube ich, so ein bisschen den Zeitgeist getroffen. Wir hatten irgendwie die Pandemie, man durfte nicht so viel zusammenspielen. Deswegen waren natürlich Duette, die ein bisschen auch Lebendigkeit haben und nicht nur so langsame Weisen sind und so, glaube ich, kamen da ganz gut an und wurden von vielen gespielt. Und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Und da kam natürlich gleich mal die Frage, hey, wann gibt's neues Material? Und ich habe dann tatsächlich eine Weile gebraucht, weil das Leben einfach sehr intensiv war bis dahin und ich viele, viele andere Dinge gemacht habe auf verschiedenen Ebenen im Leben. Aber ich habe relativ bald angefangen, Stücke zu schreiben. Also das erste Stück, das war eh gleich mal da nach Band 1, nach dem Release von Band 1. Die Flotte Lotte war das. Das ist das älteste jetzt aus dem Buch. Und das letzte kam dann so quasi Anfang des Jahres oder so im Frühjahr jetzt diesen Jahres, kurz bevor ich das dann angefangen habe, fertig zu machen dazu. Das heißt, es war eine längere Reise und dass es ein Band 2 gibt, war mir eigentlich relativ bald klar, weil ich da sehr viel Spaß dran habe, solche Stücke zu schreiben und weil es mir eigentlich ganz gut von der Hand geht. Mir fallen Melodien ein und ich werde irgendwie inspiriert durch Musik, die ich höre, durch Spieler und Spielerinnen, die ich höre, die ich so im Kopf habe und dann ja notiere ich mir was und wenn ich Zeit habe, fange ich an, das Ganze auszuarbeiten. Das ist natürlich dann ein bisschen Fleißarbeit, dass man das auch wirklich so herrichtet, dass es auch wirklich im Duett und jetzt in dem Fall ja auch irgendwie im Trio auch gut spielbar ist und Sinn macht. Aber es ist einfach sehr schön und natürlich ist es toll, wenn man was schreibt und es dann auch wirklich praktiziert wird von den ganzen MusikerInnen da draußen, das finde ich super, da kommt halt was zurück. ist was anderes, als wenn man Musik schreibt, die dann im Schrank liegt, die auch schön ist, wo man auch stolz drauf ist. Aber wenn das quasi Teil, ja, keine Ahnung, der gespielten Blas- und Volksmusik wird, ist es doch super.
Der ganz große Vorteil ist natürlich, du brauchst auch nicht viele Leute. Bei anderen Stücken braucht man ja dann immer erstmal wieder so 12, damit man Rhythmusgruppe und Melodie. Und bei Duetten ist es natürlich gut, schnell spielbar.
Ja, das ist der Vorteil, aber natürlich auch genau die Herausforderung, der man sich da stellt.
Du hast ja gesagt, in dem Band ist so ein bisschen Timing auch so zu so der Fokus im Vergleich vielleicht auch zu Band 1. Warum ist dir Timing so wichtig?
Habe ich das gesagt? Kann ich mir gar nicht mehr dran erinnern. Timing, ja.
Doch, hast du mir gesagt.
Naja, nee, es ist, glaube ich, naja, ich sag mal, also Timing, wir reden jetzt, um das vielleicht auch klar zu definieren, diesen Begriff, wenn ich von Timing spreche, meine ich natürlich das rhythmische Gefühl, oder? Ja. Die rhythmische Vorstellung, der innere Puls, den man als Spieler irgendwie haben muss und vor allem dann haben muss, wenn man keine Rhythmusgruppe dabei hat, die Arbeit für einen erledigt. Und das ist natürlich in einem Duett oder in einem Trio, wo kein Schlagzeug dabei ist oder keine Nachschlaggitarre oder ein Akkordeon oder irgendwie sowas, was den Nachschlag spielt oder den Puls hält zusammen mit der Tuba, einfach wahnsinnig wichtig. Ich glaube, ich habe im ersten Band geschrieben, man ist quasi Melodiker und Pulsgeber zugleich oder irgendwie sowas. Also letztendlich ist es. Man muss nicht nur Melodie spielen, sich drüberlegen, sondern man muss auch schauen, dass der Laden läuft. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die als ganz wichtig ist in der Ausbildung oder im Erwachsenwerden als Musiker, im Besserwerden, dass man das auch entwickelt. Und es kommt manchmal ein bisschen zu kurz, habe ich das Gefühl. Gerade so sowohl in der Musikschulausbildung oder für uns als Melodiebläser einfach so. Dass man einfach auch am Timing und am arbeitet und irgendwie an der rhythmischen Vorstellung. Und das ist jetzt ganz konkret in dieser, sagen wir mal, volksmusikalischen Umgebung, wo wir uns jetzt beim Zweitakter bewegen. Also wenn es darum geht, wir spielen eine Polka, wir spielen einen Walzer, wir spielen einen Bohrischen, wir spielen das Ganze auch quasi so ein bisschen unterschiedlich stilistisch angelegt, dann ist es einfach wichtig, dass man da weiß, was ist zum Beispiel mein kleinster rhythmischer, musikalischer Nenner. Das würde ich jetzt mal, wenn man es jetzt runterbricht, wir tauchen jetzt gerade schon ziemlich deep ein in das ganze Thema.
Ja.
Das war jetzt gar nicht so meine Absicht, habe es gar nicht mal genau gewusst. Aber ich kann dir ein Beispiel geben. Ich sag mal, du spielst eine Polka und dann ist der kleinste rhythmische, musikalische Nenner sind die Achtel. Das heißt, das ist das, wo alles zusammenfügt. Chap, 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 chap. Da müssen sich alle Gewerke da synchronisieren. Der Vorschlag, Nachschlag, wenn man Melodien spielt, wenn man ein so quasi Fills spielt bei den Klarinetten oder irgendwie sowas, das ist das, wo es zusammengeht. Ja? In der kleineren Einheit, sage ich mal, wenn man dann Sechzehntel spielt, die schneller sind als Achtel sozusagen, da kann man verzögern. Da kann man spielen, so, da kannst du spielen, es geht sich beides aus, das konnte nicht quasi in Konkurrenz mit dem Nachschlag von den Posaunen, beispielsweise gesagt, ja. Wenn du jetzt aber einen Bohrischen spielst, dann hast du als synchronisierte Einheit die Sechzehntel. Wenn du da quasi nur die Achtel drübereinander machst und machst mit den Sechzehntel, was du willst, dann wird das nie gerufen. Also du hast natürlich zum Beispiel, du weh, du weh, du weh, du weh, du weh, du weh, ist dieses das ist quasi das, wo man zusammengeht und nicht das funktioniert nicht. Es muss genau, das ist zum Beispiel zu wissen, hey, wo bin ich gerade? Spiele ich einen Bohrischen? Spiele ich einen Polka? Und das ändert schon ein bisschen, wie man gewisse Dinge anlegt. Und das kommt natürlich zwangsläufig jetzt in diesen Stücken schon zur Geltung, wenn man wirklich in die Tiefe geht. Man kann sich natürlich auch einfach so spielen, aber wenn man wirklich durchleuchtet und versucht, das stilecht zu spielen, sage ich mal, dann geht es schon ein bisschen darum und dann fordert es auch ein bisschen mehr. Genau, genauso wie zum Beispiel so Walzer, die jetzt von der Prägung, also vom musikalischen Kontext halt ein bisschen unterschiedlich angelegt sind. Ich habe zum Beispiel einen Walzer drin, der ist jetzt eher so wienerisch, sag mal, inspiriert, sage ich mal. Ja. Und da, das ist auch ein bisschen eine andere Art zu spielen. Ich kann das manchmal gar nicht so sehr in, keine Ahnung, in Theorien packen. Das ist ja keine Wissenschaft oder keine Masterarbeit, die man da abgibt, sondern keine Doktorarbeit, sondern es ist Musik, die inspiriert ist durch Menschen und durch Vorbilder. Und sage ich mal, klassische Dinge. Und da stehen bei mir eigentlich immer sehr viele Stereotypen so im Kopf davor. Wenn ich Stücke schreibe, habe ich einfach oftmals Spieler und Spielerinnen im geistigen Auge vor mir, für die ich das schreibe.
Kannst du noch bei ein, zwei Stücken genau sagen, wen du da im Kopf hattest? Kannst du das noch so ein bisschen zurückverfolgen oder verschwimmt das?
Ne, ist relativ klar. Ihr müsst einfach nur schauen, mit wem ich das eingespielt habe bei den Videos.
Okay.
Also es ist relativ klar, dass zum Beispiel die erste Nummer in Fröhlicher Runde, da denke ich an den Bernie Hall, an so Wiederermusi und quasi so Tanzmusik, so eine flotte, ziehende, nach vorne drückende Polka. Oder so ein Borischer, irgendwie auch wie jetzt, auch so an den Bernie. Also da ist so dieses alpenländisch leicht dreckige, sage ich mal, wie die Wiedermusik spielt, so dieses Ding. Dann habe ich eine Nummer, die Hand in Hand, die ist so richtig, sage ich mal, egerländerisch, tänzerisch, aber immer elegant und rund. Und das ist, die habe ich mit dem Alex gespielt. Da ist einfach genau das so der Sound, den ich da im Ohr habe mit dem Alex Wurz. Genau, dann gab es eine Nummer, jetzt eben diese wienerische, habe ich mit meinen Federspielkollegen gespielt, mit dem Winch und mit dem Roli, die mit Tuba und Basstrompete, die hat eben dieses kammermusikalisch Verspielte, was auch eleganter, aber dann sehr, sage ich mal, ja, der Philipp, mein Federspielkollege, sagt immer situationselastisch. Also man biegt das ein bisschen hin, man verzögert und es ist so ein bisschen dann genau dieses Ding, das ist... da eher so ein bisschen da, diese ganze Wiener Musik, diese Kammermusik und noch ein Beispiel. Ja, genau, die letzte Nummer zum Abschied zum Beispiel war, da hatte ich eben diesen Euphonium-Sound im Ohr. Das ist ja so eine irischer inspirierter Walzer mit so ganz viel Bordun-Noten drin, die liegen bleiben, so ein bisschen Reibungen und da hatte ich genau dieses, eigentlich auch so ein bisschen dieses Vibrato von so einem Kornett oder irgendwie so und von diesem Euphonium im Ohr. Und da hat dann am Ende der Robert Voss aus Holland, der ja echt ein Euphonium-Koryphäe ist weltweit, hat das mit mir eingespielt. Und das ist natürlich, da geht es einfach auf, da spielt man das einfach. Das ist auch immer schön zu sehen. Gerade diese Videos, die ich da gemacht habe, die sind ja keine professionellen Produktionen. Das ist ja, man trifft sich nach einer Probe oder zwischendurch. Ich baue kurz da meinen Zoom auf und ein Handy und dann wird das aufgenommen. Und da muss es meistens schnell gehen. Es ist oft zwischen Tür und Angel und du merkst aber in den meisten Fällen, das war jetzt eigentlich immer so, dass das einfach matcht. Ja? Dass das einfach, wenn man die richtigen Leute hat, dann können die auch genau das tun, wofür sie stehen und was sie tun. Und das ist toll, ja. Oder zum Beispiel Thomas Gansch. Bebop Borischer, das ist genau das Ding. Das ist eine Nummer, das ist ein Borischer, der sich so verschränkt mit so Bebop-Lines und so ein bisschen dem Jazzy-Augenzwinkern da drin. Und natürlich, das passt einfach wie die Faust aufs Auge dann mit ihm. viele andere Beispiele auch noch. Also da kommt auch noch ein bisschen was.
Du hast gerade gesagt, die eine Nummer habt ihr sogar zu dritt aufgenommen. Das ist ja, glaube ich, auch diesmal schon so angelegt, dass man die Duette rein theoretisch, wenn man möchte, auch so ein bisschen größer anlegen könnte.
Genau. Es gibt eine zusätzliche Bassstimme. Also es funktioniert im Duo. Es funktioniert auch im Duo mit zwei Hohen, zwei Flügelern oder zwei Tenören, aber auch gemischt. Das ist jetzt auch quasi so ausgecheckt. Das war beim ersten Band auch noch nicht so ganz so ausgefuchst. Also man kann quasi die Duos spielen, dass sie immer gut passen, und man hat eine Bassstimme dazu. Das ist eine ausnotierte Tuba-Stimme, die sich musikalisch gut einfügt, die auch bewusst nicht so kompliziert, sage ich mal, gehalten ist, sondern als Basis gibt. Da stehen nämlich auch Akkorde mit dabei. Das heißt, wenn man, sage ich mal, einfach dazu basteln will, wie man so schön sagt, also dazu improvisieren will als Bassspieler, kann man das natürlich frei gestalten. Man hat ein bisschen Anlage oder Anhaltspunkt harmonischer Art, und man kann natürlich eben auch zum Beispiel einen Gitarristen oder einen Akkordeonspieler oder einen Harfenspieler dazu holen, der Begleitung spielt. Und dann ist es eigentlich so, im Quartett klingt das gleich mal wie eine volle Band. So, da ist dann auch alles da. Das funktioniert dann irgendwie echt ganz gut. Es funktioniert aber auch super im Trio. Also das macht wirklich Spaß, weil das natürlich gleich so ein bisschen nochmal einen fetteren Charakter kriegt. Aber es ist immer lustig, natürlich, wenn es einmal da war, wenn man einmal mit Tuba gespielt hat, so an einem Abend, dann spielt man ohne Tuba, denkt man, hä, da fehlt doch was. Aber wenn man nur zu zweit spielt, dann hast du es eigentlich gar nicht so. Dann passiert das so im Kopf. Das ist ja so, dann läuft im Kopf so die Begleitung mit.
Wie viele Videos hast du schon geschickt bekommen von Menschen, die das einfach so für sich gespielt haben und sich gedacht haben, ach komm, wir nehmen das mal auf und schicken das mal?
Boah, ich habe sie nicht gezählt. Es war in Corona was mehr, das muss ich sagen. Das war, da hat man gemerkt, da war es schon mehr, weil einfach die Leute, glaube ich, das war der Alltag. Man hat sich getroffen und hat zu zweit musiziert, oder? Oder vielleicht zu dritt oder so in Kleingruppen, ja. Aber ich habe auch einige Videos schon bekommen und auch wirklich sehr coole Dinge. Habe auch ein paar schon gerepostet und so. Ja, das ist einfach cool, wenn man merkt, es wird gespielt draußen und ja. Und jetzt ist ja irgendwie eine Besonderheit, ich habe auch lustigerweise schon Videos bekommen oder Aufnahmen, wo die Leute mit mir spielen, denn es gibt jetzt auch Play-Alongs. Also ich habe alle Stücke als Play-Alongs so eingerichtet, dass man entweder als Tenorenspieler die zweite Stimme spielt und ich spiele die erste Stimme, oder eben als Flügelhornist kann man die erste spielen und ich spiele die zweite, also das geht komplett dazu. Oder auch Tubist, da hat man beide Stimme. Also für die Bassspieler und Bassspielerinnen ist das auch. Und das ist natürlich lustig, da kommt auch einiges zurück. Das ist, glaube ich, auch spannend für die Leute. Es war für mich ziemlich herausfordernd, das einzuspielen, muss ich zugeben, dass man da irgendwie den richtigen Grad erwischt zwischen Musikalität und Agogik, sage ich mal, wie man so miteinander spielt. Und trotzdem so, dass man auch dazu spielen kann. Also man muss es ein bisschen straighter spielen, als vielleicht ich das ausmusizieren würde, jetzt wenn wir beide da sitzen und spielen. Es war ein bisschen schmaler Grad, tatsächlich. Aber ich glaube, es ist mir halbwegs gelungen.
Da komme ich gleich nochmal dazu. Ich würde gerne nochmal über Timing und so sprechen, weil ich finde das grundsätzlich ein spannendes Feld. Du bist ja von Hause aus erstmal studierter Jazz-Trompeter. Sehr, sehr groove-orientierte Musik, die ja eigentlich auch immer mit Rhythmusgruppe funktioniert hauptsächlich, und hast viele Popproduktionen gespielt mit Rhythmusgruppe, und jetzt spielst du in einer Band, die keinen Drummer hat. Also jetzt muss von euch irgendwie der Groove kommen. Hast du Tipps für Menschen, die jetzt zuhören und sagen, okay, ich möchte an meinem Timing üben? Was kann man auch daheim beim Üben machen? Wie machst du das? Oder wie hast du das im Studium kennengelernt? Oder war das nie das Thema, weil man da sowieso so mit reingewachsen ist, weil die Musik halt so groove-basierend ist, dass man das irgendwie schon mitkriegt?
Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Sache, wie erfasst man Musik? Also welche Brille hat man auf, wenn man Musik hört? Auf was achte ich? Was scanne ich ab? Und das ist, glaube ich, schon ein Unterschied zwischen einer klassischen Ausbildung und einem, sagen wir einfach, Popular- oder Jazzmusik-basierten Ausbildung, dass eigentlich natürlich ein erstes Ding ist erstmal Groove, Form und Harmonie. Dass ich überlege, okay, was habe ich hier? Habe ich einen Ternär-basierten Rhythmus, der eben geschaffelt ist, wie man so schön sagt, Swing oder irgendwie eben, keine Ahnung, auch 12/8 Afrobeat-mäßig kann ja auch sein. Also einfach was, wo, wie unterteile ich meine Noten oder bin ich eben binär unterwegs im Funk oder überhaupt in der Popmusik oft oder so. Und das sind jetzt zwei Schwarz-Weiß-Bilder, wo es ja dazwischen ganz viele Schattierungen gibt. Mhm. Und darüber redet man ja eigentlich. Das ist dann das, daran habe ich schon, glaube ich, in den Jahren durch meine Arbeit mit einfach auch sauguten Schlagzeugern und Rhythmusgruppen und Gitarristen und Bassisten, wo es wirklich darum geht, hey, wo spielen wir jetzt gerade? Also auf welchem spielen wir mehr laid back oder komplett irgendwie ein bisschen ahead? Also eigentlich genau, wo platziert man das? Und das ist natürlich als Bläser in einer Band extrem wichtig, weil man spielt, wenn es ein Groove da ist, spielt man halt oft auch rhythmische Dinge, Patterns, Kicks oder irgendwie sowas. Und die müssen natürlich hundertprozentig synchronisiert sein mit dem Schlagzeug und mit der ganzen Band. Dann fängt es an zu grooven. Also da ist der Fokus einfach wahnsinnig wichtig und so höre ich Musik und da bin ich auch wahnsinnig picky und empfindlich, merke ich jetzt irgendwie, wenn das irgendwie wackelt oder wenn wir zum Beispiel Stücke proben und man spielt irgendeine Stelle und irgendwann, man spielt sie immer wieder und ist man in einem komplett anderen Tempo, weil man es dann irgendwie schneller spielt, man achtet nicht drauf, weiß man macht irgendwelche Blending-Sachen oder Zusammenspiel-Dinge, aber man verliert das Tempo und das finde ich, das macht mich verrückt. Da wäre ich verrückt. Deswegen ist für mich ein Metronom halt einfach sau wichtig bei sowas. Also gerade bei Federspiel, wenn wir Nummern, die rhythmisch basiert sind, ein- oder neu erarbeiten, dann haben wir tatsächlich ganz oft, üben wir mit einem Klick, einfach mit einem lauten Klick auf über eine Bluetooth-Box, wo man einfach sagt, das ist quasi unser Beat. Und gerade wenn man neue Musik zum ersten Mal spielt, die keiner von uns kennt, man will ja aufeinander achten. Und wenn ich weiß, der andere hat irgendwie eine vorgezogene Achtel an der Stelle, ich spiele aber auf die Eins, das muss ich ja erfassen. Und wenn man vielleicht noch nicht so ganz synchronisiert ist, dann hilft einfach so ein Klick, dass man einfach schneller erfasst, ah, der macht das und das, so ist das gemeint. Der spielt da eine Triole, ich spiele da weiter. Also das ist einfach so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mal ein grober Rahmen, bevor man dann, wie so Stützräder am Fahrrad, die zwar völlig aus der Mode sind, aber irgendwie, man hat mal ganz grob eine Richtung vorgegeben und rollt schon mal dahin und dann irgendwann nimmt man sie weg. Genau.
Darf ich dazu was fragen?
Ja.
Ist das eine Idee, die du mitgebracht hast oder haben die vorher schon auch schon mit Klick und so
geprobt? Nö, das war glaube ich vorher auch schon so, glaube ich. Also müsst ihr jetzt nachfragen. Es ist vielleicht mehr. Also ich glaube, ich sag mal, der Fokus ist ein bisschen drauf schon gewandert und ich glaube auch meine Stücke, die ich mitbringe, sind einfach groove-basierter als vielleicht ein paar andere Dinge, die vorher waren. So. Aber das ist ja gar nicht, ich meine, die Spannende ist ja, man hat am Anfang ist man so genau in diesem Fahrwasser und man tanzt es genau nach und spielt es richtig. Und irgendwann kriegt eine Nummer, eben auch wenn kein Schlagzeuger da ist, einen gewissen, schleift sich so ein. Dann ist es nicht mehr ganz rund, dann sind die Achtel nicht mehr alle ganz gerade oder Ding, dann hat es so ein leichtes, es wird einfach lebendig, die ganze Geschichte. Und das muss man miteinander erarbeiten. Es gab zum Beispiel Nummern, da bin ich ins Ensemble gekommen zu Federspiel, die haben die ewig gespielt, so eben von meinem Vorgänger, vom Ayak, der ja mexikanische Wurzeln hat, der hat viel so auch eben mexikanische, lateinamerikanisch basierte Volksmusik mitgebracht, teilweise gesungen und da ist teilweise der Groove, das eiert komplett dahin. Also, sag ich mal, im positiven Sinne, das hat einfach so eine, die Begleitung, die geht nach vorne, geht nach hinten, geht nach vorne, geht nach hinten, ist in sich total schlüssig. Aber bis ich das mal verstanden habe, dachte ich, hä, was macht ihr denn da? So, das war wirklich am Anfang der Wahnsinn. Und mittlerweile bin ich selber Teil dieses eiernden Etwas, was sich einschleift. Aber der Weg dahin zum Aufräumen ist wahnsinnig wichtig. Ja, und es gibt natürlich auch manchmal Dinge, da kann man nicht drüber diskutieren. Da ist eine 4 und ist eine 4 und eine 1 ist eine 1. Es ist einfach so. Da muss man einfach so quasi das starre Muster einfach halten. Und wie gesagt, also ein innerer Puls, je mehr man mit Metronom arbeitet, desto mehr schärft sich ein innerer Puls. Ich finde es auch aus spielerischer Sicht, also um mich trompeterisch weiterzukommen, ich übe ganz oft wirklich mit Metronom zu Hause. Ich mache mir beim Einspielen teilweise einfach ein Metronom an auf Tempo 70 oder irgendwas. Das läuft leise dahin und jede Czikowitz-Stamp-Übung, oder die ich irgendwie spiele, quasi jeder Einatmer, den ich spiele, versuche ich die Note auf einen Schlag zu spielen. Das ist automatisch schon mal, synchronisierst du deinen ganzen Prozess bis zum Beginn des Tons, einatmen, stoßen, ja. Alles, was da passiert, auf einen Zielpunkt. Und das ist natürlich das, was letztendlich in 95% der Fälle von uns verlangt wird als Musiker, weil entweder steht ein Dirigent da oder es läuft ein Stück, wo schon vorgegeben ist, die Note, die ich jetzt spiele, kommt zu diesem Zeitpunkt auf die Eins. Ich kann nicht sagen, ich halte mir jetzt ein und jetzt spiele ich los. Das gibt es in Kadenzen oder wenn man alleine spielt oder sowas, ja, aber in den meisten Fällen bin ich ja fremdbestimmt und da kann man so ein bisschen dem entgegenwirken, dass man eigentlich, oder ein Gefühl dafür kriegen, was sich denn da für Abläufe passieren. Und das ist bei manchen mehr, bei manchen weniger. Der eine dreht irgendwie das Mundstück so ein und muss dann irgendwie da ein bisschen den Kopf schief und so. Es kann ja alles funktionieren. Also es ist nicht keine Wertung, aber sich darüber bewusst zu machen und das so unterschwellig so ein bisschen quasi zu kontrollieren. Deswegen, da hilft ein Metronom extrem. Und
Was würdest du jetzt jemandem sagen, der sagt, ja, aber Metronom schränkt mich in meine Musikalität ein? Das höre ich nämlich oft.
das ist Bullshit, finde ich. Das ist
Okay.
eigentlich nicht wirklich gehaltvoll, glaube ich. Das hängt komplett vom musikalischen Kontext ab. Weil das Ding ist ja, du musst lernen, mit einem Metronom zu spielen. Ich habe in meinem Leben so viel auf Klick gespielt, mit einem Stöpsel im Ohr quasi, und trotzdem, also Popmusik oder Dinge, die auch, die Musik, die auch Agogik hat und auch irgendwie, eben das, was ich gerade meinte, die Graustufen, wo spielt man, wie verzögert man. Du musst aber halt versuchen, quasi mit dem Klick zu arbeiten und auch lernen, hinterm oder vorm Klick zu spielen. Und natürlich gibt es Musik, die sich nicht durchklicken lässt. Hätte auch bei den Zweitakten nicht funktioniert. Das meine ich. Also ich habe es total mal probiert, wo ich diese Playalongs aufgenommen habe, ob ich einen Klick nehme. Einfach weil ich gemerkt habe, man spielt eine Phrase. Und diese Eins ist zu 100%, wenn du keine Bass dabei hast, zu spät. Weil du holst Luft, du hast ein bisschen mehr Agogik drin, ja? Wenn jetzt aber das Spielen, dann ist sie drauf. Also wenn ein Bassist durchspielt, dann ist sie natürlich drauf, weil man da folgt, genau. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, wenn da irgendjemand dazu spielen soll, dann ist es ja voll schwierig, wenn die dann warten müssen, ja? Und habe versucht, mir da aber bewusst zu machen, ich muss nach vorne spielen, ja? Trotzdem atmet das andere ein bisschen mehr. Das heißt, man muss zum Einüben und zum Selektieren, sage ich mal, und nee, Selektieren ist das falsche Wort, zum Sensibilisieren vom Timing ist ein Metronom extrem wichtig. Und dann kommt die Musikalität. Also, wenn du kann man einfach probieren, wenn ihr mit Metronom als Ensemble ein Stück durchspielt, straight, euch zum Beispiel gemeinsam synchronisiert auf den Puls und macht es 2 Minuten, macht das Metronom dann weg, dann spielt ihr die Nummer anders. Dann hat man einfach mehr quasi den gemeinsamen inneren Rhythmus und den gemeinsamen Fokus. Man synchronisiert sich einfach mehr. Und dann kann Musikalität stattfinden. Das, was im negativen Sinn als Musikalität, vielleicht jetzt so in dem Sinn, wenn man diese Aussage nochmal aufgreift, dass ein Metronom die Musikalität einschränkt, das hieß ja, dass jeder seinen eigenen inneren Puls hat. Und jeder hat ein bisschen, holt da ein bisschen, holt da, macht da eine extra Kurve und sowas. Dann ist aber an den gewissen Stellen, wo man zusammenkommen muss, funktioniert es nicht mehr. Also es ist ein super Tool. Und dann zum Beispiel Metronom ist die Frage, wie setze ich das ein? Habe ich jetzt eine Nummer, die zum Beispiel, wenn es jetzt ein bisschen swingiger ist, zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade ein Mr. Anthony's Boogie oder sowas, irgendwie so ein Ding, ja. Das kann ich auch mit Metronom. Wenn ich aber dann das Metronom auf 1 und 3 mache, ist total unelegant und nicht natürlich. Das heißt, einfach zu checken, dann nehme ich das Metronom auf 2 und 4. Und dann hast du genau das automatisch schon ein anderes Grundgefühl dazu. Und natürlich auch zu sagen, erst kleine Einheiten, Viertel und dann zu versuchen, auf halbe zu gehen oder auf ganze zu gehen. Also je größer man den Puls spürt und ein Stück spielen kann, je klarer man, je länger man die Abstände zwischen den einzelnen Metronomschlägen gut halten kann, desto sicherer bist du im inneren Puls. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig. Das ist so eine Übung. Und ja, eine andere Geschichte, die ich auch für mich nach wie vor mache und was ich immer merke, wo die Leute so ein bisschen, also auch manchmal einen Knoten ins Gehirn bekommen, ist, dass man so ein bisschen sich von den Schlagzeugern eben was abschaut. Die haben ja ganz oft, wenn man einfach mit beiden Händen quasi auf den Schenkeln trommelt, rechts ist in die Achtel und links sind die Sechzehntel. Also einfach Chicka, also rechts, links, 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 rechts. Und dann versuchst du verschiedene Betonungen zu machen. Zum Beispiel nur die Achtel. Dicko, 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 dick. Ist immer die rechte Hand. Dicko, dicko, dick, die quasi draufhaut. So, dann probierst du mal nur die linke Hand. Die dati, 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 da. Eins. Weißt du, wie ich meine? Also das Ding. Und da quasi rhythmische Patterns, die man zu spielen hat, sich innerhalb dieses Sechzehntelrasters klar zu machen, und zwar mit rechts und links, dass du einfach das in den Körper reinbekommst. Also wenn du zum Beispiel so eine typische vorgezogene Sechzehntelnote, wie es im Funk oft vorkommt, du hast so ein Dum, 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 so ein Kick, so ein Conga zum Beispiel. Mhm. So hier, Gloria Estefan ist es doch, gell? Sowas, diese Dinge, dass du da diese Zeit vor diesen Kicks, vor diesem Papp, die ja auch noch hoch sind, nicht sitzt in Starre und darauf wartest, ah, jetzt muss ich losschießen, wie so mit so, wenn man ganz schnell das Gewehr erhebt und dann so in die Luft schießt, sondern dass du eigentlich schon anhebst, quasi gedanklich anvisierst, innerlich läufen, tschak, 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 papp, papp, und dann kannst du ganz anders musizieren, du kannst ganz andere Dinge spielen und du hast eine ganz andere Vorstellung von Timing und Platzierung. Und das ist natürlich basiert auf Popularmusik und das, wenn das alle machen und so denken, dann kann man natürlich auch ohne Schlagzeug viel griffiger und einfach besser zusammenspielen. Ja? Das ist so eine interne Vorstellung. Kann man auch auf die Volksmusik übertragen, genau das, was ich meine, ja. Oder auf die Blasmusik. Also jetzt schweife ein bisschen aus, ja. Merke ich. Aber ja.
Nicht schlimm. Was passiert während des Konzerts bei dir? Bist du, also es sind ja dann verschiedene Sachen. Ihr spielt sowieso auswendig, dann ist es auf dieses Aufeinanderhören, dann spielt man eine Melodie, dann will man vielleicht ein bisschen gestalten. Bist du immer im Fokus des Timings oder wie verliert man sich nicht auch mal irgendwie plötzlich festzustellen, also weißt du, was ich meine? So, ich finde immer so innerliche Prozesse im Kopf spannend. Hm. Oder bist du voll im Flow und spielst?
Naja, ich meine, natürlich ganz viele Dinge davon sind schon irgendwie unterbewusst. Und wenn ich Musik mache, habe ich automatisch so einen kleinen internen Schlagzeuger in mir sitzen, der so mich antreibt und der gewisse Dinge macht. Das ist automatisch im Körper drin auch. Ich weiß auch nicht, das ist ganz oft, also zum Leidwesen meiner Frau, ich trommle ganz oft vor mich hin oder wenn ich irgendwie sitze oder irgendwas tue, dann ist ganz oft, dass ich irgendwie so, wahrscheinlich auch im Leidwesen meiner Kollegen im Bandbus oder so, dass es irgendwie, dass ich gerade gemacht habe, irgendwie so ein Beat-Trommel oder sowas. Das ist oft, findet einfach Rhythmus in meinem Körper statt, irgendwie so. Und das ist auch beim Konzert nicht anders. Natürlich, wenn ich eine Nummer spiele, dann bin ich da im Flow. Aber es ist nicht so, dass ich mich jetzt darauf konzentrieren muss oder ganz bewusst so. Man merkt halt genau den Unterschied, ob man etwas, man könnte sagen, im Körper hat oder ob man sich noch ganz kognitiv darauf konzentrieren muss. Wenn jetzt zum Beispiel auch etwas schwierigere Taktarten da sind oder Taktwechsel, dass du am Anfang natürlich, ich muss jetzt an eine Stelle denken, da ist so ein Wechsel zwischen Fünfvierteltakt und Viervierteltakt ständig und das sind nur Liegenoten bei uns, wo am Anfang jeder so 1, 2, 3, 4, 5 und dann weiter so quasi, dann hat man so gezählt und mittlerweile ist es viel grob, viel größer geworden, dieser Puls. Da ist mehr warm, dum, dum, bam, bam. So, dann ist man mehr da. Und zum Beispiel in so eine bulgarische 11-Achtel-Nummer, die wir jetzt gerade spielen, die jetzt gerade konkret in meinem Kopf ist, Gankino Horror, das ist natürlich ein kompletter, da hast du die ganze Zeit das quasi, da ist irgendwie ganz ein ungerader Puls, ein ungerader Vamp, der immer weiterläuft und der irgendwann ist da im Körper und da kann man da auch, muss man nicht mehr mitzählen, dann triffst du die Eins und dann denkst du einfach in größeren Abständen und das ist, glaube ich, automatisch auch, wenn es um Timing oder auch Phasierung geht, wichtig, dass man nicht Note für Note buchstabiert, sondern einfach die Pakete, die zusammenhängenden quasi Noten rhythmischer Art, also quasi diese rhythmischen Patterns, wie man sagt, einfach gut erkennt, das einfach größer betrachtet, dann ist es eben nicht, wie wenn man ein Gedicht rezitiert, dann willst du auch nicht jeden einzelnen Buchstaben dir nacheinander lernen, sondern du lernst schon mal zumindest, weißt, was ein Wort bedeutet in sich und im besten Falle fügst du Wörter zu Sätzen zusammen und dann kannst du dir einen Satz auch sinngemäß irgendwie merken. Also das macht dann aus verschiedenen Ebenen. Es ist dann auch leichter, das auswendig zu lernen und zu erfassen. Und auch in eigenen Worten wiederzugeben. Also die Story, die da gespielt wird. Und das ist dann quasi Improvisation, wenn du so willst.
Ja, schönes Bild. Lass uns noch mal ganz kurz zu den zwei Takten zurückkehren. Welches Stück ist so dein Herzensstück von denen? Ich weiß, das sind dann immer alle, weil man so geschrieben hat, aber es gibt doch bestimmt eins, wo du dir denkst, ah.
Naja, das ist, durch das, dass es so eine lange Reise war, also einfach so viel Zeit war, das in verschiedenen, keine Ahnung, Lebensphasen irgendwie auch Momenten, wo ich irgendwie Inspiration gefunden habe, aber ich kann da jetzt keins rausnehmen. Das ist wirklich schwierig. Also es ist echt, das wäre nicht gerecht den anderen Stücken gegenüber. Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber nee, es ist irgendwie alles, es ist sehr viel Herzblut drin im ganzen Projekt, das muss ich einfach sagen. Und ich bin irgendwie sehr, doch, ich muss echt sagen, ich bin echt stolz auf das zweite Buch, weil es eigentlich von dem Inhalten, also unabhängig vom Handling, dass jetzt irgendwie noch andere Dinge funktionieren und aber auch also mit diesen Playalongs oder anderen Sachen, finde ich es irgendwie einfach kompositorisch gesehen, muss ich für mich sagen, da steckt viel drin, wo ich stolz drauf bin, wo ich sage, okay, das sind coole Farben, das sind coole Dinge da, das ist ein bisschen bunter und irgendwie, ich habe mich da irgendwie ausprobiert und habe da irgendwie, das ist sich am Ende dann, wie man so schön sagt, auf Österreichisch ausgegangen. Genau, deswegen ist das ganze Buch ein Baby, so, oder ein Lieblingsbaby,
wenn so willst. Okay, also wie ich es nochmal am Anfang gesagt habe, die lassen sich alles sehr schön spielen, auch die zweite Stimme. Das ist ja auch nicht immer so, dass das zweite Stimmen schön liegen oder auch Spaß machen zum Spielen. Ich finde, die geben sich beide nichts. Also irgendwie hat jeder genug zu tun, uns einfach schön zu spielen.
Danke.
Und jeder hat seine Aufgabe. Also ich finde, die sind ja sehr gut gelungen. Also das ist wirklich schöne Musik, einfach. Und dadurch, dass es so breit gefächert ist, vom Borischen bis zum Wiener Walzer, ist halt auch wirklich mal viel Abwechslung dabei. Das ist ja oft so in so Duettbüchern, da ist von vorne bis hinten, merkst du, die sind schon alle gleich. Und das ist aber hier nicht so. Dadurch, dass es so Stilvielfalt ist, schlägt man auf und denkt sich, ach cool, wieder was Neues.
Ja, das ist schön zu hören. Das ist auf jeden Fall. Also mein Anspruch ist bei allen Stücken, die ich da geschrieben habe, dass es einfach Stücke sind, die ich auch irgendwie wirklich aufführen würde. Also in Komposition. Das sind nicht nur irgendwie, okay, da geht sich nicht aus als Nummer für eine Bühne, sondern das ist wirklich Nummern, die mir irgendwie auch am Herzen liegen. Ja.
Wird es ein Band 3 geben?
Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Wahrscheinlich schon irgendwann, weil es wird ja nicht aufhören, Spaß zu machen, solche Nummern zu schreiben. Aber ich bin jetzt nicht quasi in den Startlöchern schon. Genau, sind gerade andere Fokus. Der Fokus ist gerade irgendwie anders und es ist einfach, irgendwann kommt es wieder, da kommt die Laune und dann fließen die Stücke da wieder raus und ja. Es ist einfach am Ende des Tages, es ist ja eine One-Man-Show oder also eine Two-Man-Show. Ich und meine Frau machen das mehr oder weniger selbst alles vom ganzen Ding. Man kann es zwar kaufen bei den Verlagen oder so, aber bis das Ding dann wirklich fertig ist und gelayoutet und die Playalongs oben sind und auch wirklich alle Stücke so ausgefuchst sind und kontrolliert und gemacht und geschrieben sind, das ist einfach ein langer Weg, so nebenher, als ich mache noch andere Dinge auch noch. Deswegen braucht es einfach Zeit, aber ich habe mich dann irgendwann damit abgefunden, dass es einfach Zeit braucht und das ist auch gut so. Das ist nicht schlimm. Das ist ja, sonst entsteht so ein innerer Druck, jetzt sofort nachlegen und so, weißt du, das ist ja oftmals so die Gesellschaft und auch die Geschwindigkeit von der wir ausgesetzt sind, was einfach Geschwindigkeit der Welt oder der Medien, Social Media, also man hatte immer das Gefühl, man wacht morgens auf, ich muss jetzt was Neues machen, es muss jetzt was raus, oh Gott, gefühlt, man wird abgehängt von der Welt. Manchmal gibt es so kurze Panikmomente, finde ich, also bei mir.
Hast du die wirklich noch?
Naja, ganz tief drin irgendwie so ist es so, wo ich denke, oh, jetzt wäre es mal wieder gut und dann irgendwann habe ich es gleich wieder, dann mache ich mir einen guten Kaffee und dann danach geht es wieder besser, um wieder aufs Thema
weil
zu kommen.
Weil ich mir, also jetzt, wo du das sagst, wird mir das nochmal bewusst, was ich sehr bewundere an dir ist, du bist jetzt, zwar irgendwie bist du präsent als Trompeter, aber du bist jetzt keiner, der alle zwei Tage einen Instagram-Post ablässt und hier noch ein Video und da noch ein Video und hier noch und da. Und ich habe immer das Gefühl, okay, du bist aus Hamsterrad so ein bisschen raus. Und ich finde das ziemlich cool. Ich wäre da manchmal auch gern so nebendran, denke mir, ach komm, dann hast du halt heute einfach nichts gepostet. Dann ist auch okay. Ja, also ich bewundere das so ein bisschen, aber...
Definitiv bin ich ein bisschen raus aus dem Hamsterrad, das muss ich schon sagen, ja. Und aber natürlich kann ich mich dem trotzdem nicht ganz erwehren, weil es ist natürlich schon auch ein wichtiges Tool. Und da findet wahnsinnig viel statt, brauchen wir nicht reden. Und wenn man einfach auch eigene Dinge tut und den Leuten das zeigen möchte, dann muss man das Game halt ein bisschen mitspielen, leider, auf ein gewissen Ding. Aber ich sage mal, mir fällt es immer leicht, also das ist, wenn ich was zum Sagen habe, dann mache ich das total gerne. Also wenn ich Inhalte habe, die ich präsentieren kann, wo ich sagen kann, da stehe ich dahinter, da gibt es Sachen, die auch einen Mehrwert haben, inhaltlich. Also jetzt zum Beispiel diese Zweitakte-Videos, ich war jetzt ja schon wirklich deutlich aktiver, als wo ich vorher mal. Und natürlich, weil ich Musik zum Zeigen habe, weil es einfach da Dinge kommen, wo ich das Gefühl habe, hey, ich gebe irgendwie meinen Followern und Followerinnen auch irgendwie was, wo es was zum Schauen gibt und zum Hören gibt und einen Einblick gibt. Und ich tue mich unglaublich schwer mit diesem immer wieder, also Dinge wiederholen, die das eigentlich von uns abverlangt, das System oder der Algorithmus, dass man eigentlich ständig postet und eigentlich sich immer wieder wiederholt, gewisse Dinge. Dass es halt auch jeder sieht im besten Falle oder viele Leute von deinen Followern sehen. Das ist also ein bisschen vorgegeben, aber mich ödet das einfach selber wahnsinnig an und stößt es auch ein bisschen ab, das zu tun. Und deswegen mache ich das, glaube ich, nicht so oft, nur wenn es wirklich sein muss. Und genau. Aber wenn ich neue Inhalte habe, wenn ich Dinge habe, die rauskommen, und da war jetzt einfach auch relativ viel wieder. Wir haben mit Federspiel wahnsinnig viele neue Dinge rausgebracht. Ja. Wir haben die Zweitakte sind da, jetzt kommt dann wieder neue Musik. Mein Album kommt bald raus. Oder die Musik von dem Orchesterprojekt, was ich auch vor mittlerweile 3 Jahren gemacht habe mit dem WDR. Genau, das liegt ja auch schon eigentlich fertig in der Schublade und ich kam einfach noch nicht dazu, das irgendwie hinauszubringen. Und dem werde ich mich jetzt widmen und so weiter und so fort. Dann kommt mit der kleinen Besetzung kommen schöne neue Dinge. Also es ist irgendwie cool, wenn Inhalte da sind, dann kann man sie auch teilen, finde ich. Und dann ist es auch super. So nehme ich das auch wahr, also für mich als Konsument auf diesen sozialen Medien. Ich finde es ja super. Also ich kippe total rein, wenn ich irgendwie neue Sachen entdecke und Inhalte entdecke. Das ist total super. Und ich schalte sofort ab, wenn ich irgendwie merke, das habe ich dort schon 3-mal gehört. So.
Okay. Willst du noch irgendwas Wichtiges über deine Noten sagen? Ich finde, wir haben, glaube ich, alles gesagt, was es gibt. Und nee, das Wichtigste, kaufen. Ja, unbedingt kaufen.
Wenn man mag, darf man sie gerne. Gut. Ja, dann kauft sie. Das ist gut, das ist schön. Wenn es dir gefällt, dann sag dir das. Ich werde die Leute nicht dazu zwingen. Ja. Aber ich bin stolz darauf und ich glaube, man kann sehr viel Spaß damit haben. Und
auf jeden Fall.
Genau. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles gesagt an diesem schönen
Sonntag. Haben wir alles gesagt.
Cool. Ich danke dir.
Das war die Folge mit Christoph Moschberger. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und vielleicht holt ihr auch das Metronom mal wieder raus und es wird zu einem ständigen Begleiter eures Übens. Wie fandet ihr diese Folge, die sich tatsächlich jetzt mal ganz nah an einem Thema orientiert hat? Wenn ihr sagt, sowas hätte ich gern öfter, dann schreibt mir gerne und macht am besten noch Themenvorschläge, entweder über blasmusikpodcast@gmx.de. Oder ihr schreibt es auch bei den Apple-Kommentaren oder auch auf Spotify gerne dazu. Dann geht es nicht verloren. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und wünsche euch jetzt eine schöne Woche mit ganz viel Blasmusik und das Üben nicht vergessen. Macht's gut, euer Andi.